So, im Blick auf die Predigt möchte ich gerne einen Text lesen. Der Text steht in Philipper 2, die Verse 1 bis 11. Philipper 2, Verse 1 bis 11. Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig, eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder sehe auch auf das der anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Das letzte Mal, wie ich hier stand und über den Römerbrief gesprochen habe, hatten wir das Thema, dass Nachfolge auch tragen bedeutet. Wir haben darüber nachgedacht, dass es unterschiedliche Lasten sein kann, die der Herr uns auferlegt, aber auch der Gedanke aus Galater 6, Vers 2, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Wir sind ja immer in der Diskussion, wie viel Gesetz darf es denn sein in der Gemeinde Gottes? Und auf der einen Seite steht, dass wir frei vom Gesetz sind, ja. Und da geht es auch um das Gesetz des Moses. Aber wir haben ein anderes Gesetz, das nicht zum Heil ist, aber das dazu da ist, den Willen Gottes zu erfüllen. Und das ist das Gesetz des Christus. Und das Tragen der Lasten, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen, ist eine Aufgabe, die uns allen angeht und die uns auch alle, soll ich sagen, auferlegt ist, ohne Ausnahme. Hier geht es nicht darum, dass der Pastor oder der Älteste die Last aller anderen trägt, sondern einer trage die Last des anderen. Und unter diesem Gesetz des Christus stehen wir alle und dieses Gesetz heißt Liebe. Zuallererst ist Liebe zu Gott, aber dann auch Liebe zu den Geschwistern und zum Schluss Liebe zu allen Menschen. Was das im Klartext bedeutet, finden wir immer wieder im Wort Gottes. Und wie das ist mit dem Gesetz, dann ist es gut, wenn der das Gesetz gibt, es als allererstes erfüllt. Wir haben ja heute oft Gesetze, die sind nur für die anderen da, so ist unser Gott nicht. Wenn Gott sagt, das ist mir wichtig, das ist gesetzt, das sollen alle anderen tun, dann tut er das als allererstes selbst auch. Und das möchte ich am Beispiel des Herrn Jesus zeigen. Es ist ein theologisch etwas anspruchsvoller Text, aber wir sitzen ja hier so oft zusammen, betrachten das Wort Gottes, dass wir auch hier das einmal auseinandernehmen können. In Römer 15, Vers 8 steht, denn ich sage, dass Christus der Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrheit Gottes willen, um die Verheißung der Väter zu bestätigen. Also Christus, ein Diener der Beschneidung, ein Diener, ein Lastenträger der Beschneidung. Das steckt hier. Damit die Nationen aber Gott verherrlichen möchten, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht, darum werde ich dich bekennen unter den Nationen und deinen Namenlob singen. Und wieder sagt er, seid fröhlich, ihr Nationen, mit seinem Volk. Und wieder lobt den Herrn, alle Nationen und alle Völker sollen ihn preisen. Und wieder sagt Jesaja, das wird sein, die Wurzel Isais, und der da aufsteht, über die Nation zu herrschen, auf den werden die Nationen hoffen. Soweit der Paulus in Römer 15, 8 bis 12. Was bedeutet das? Gehen wir noch einen Schritt zurück an den Vers 7, da steht, deshalb nehmt einander auf, wie auch Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit. Auch das haben wir das letzte Mal schon betrachtet, dieses Aufnehmen, dass das bedeutet, wir sind aufgenommen in die Herrlichkeit Gottes. Und es bedeutet, dass wir den anderen auch so aufnehmen oder annehmen sollen, wie jemand, der mit uns in der Herrlichkeit Gottes ist. Wenn Paulus zu einem solch herzlichen, gegenseitigen Aufnahme aufruft, so meint er das zuerst in der Ortsgemeinde, aber doch auch weit darüber hinaus. Vielleicht die größte Schwäche der Ortsgemeinde ist für das Zeugnis der Herrn Jesus Christus, dass so viel Streit ist, so viel Neid, so viel Missgunst, so viel Vergleichen. Ich habe es ja schon mal erzählt, dass es mir so gegangen ist, dass jemand mir gesagt hat, ich bin neidisch auf deine Gaben. Ging um Geistesgaben. Das ist so eine Perversion dessen, was Gott der Gemeinde schenken will. Wie wunderbar ist es, wenn Menschen in einer Gemeinde sind, die vom Geist Gottes ganz direkt geleitet werden, zum Segen aller. Wie kann man auf sowas neidisch und eifersüchtig sein? Ich weiß, dass Gott euch alle begabt hat, die ihr seine Kinder seid, und ich möchte, dass ihr diese Begabung lebt und auslebt. Wer bin ich, dass ich dem im Wege stehe? Dann würde ich Gott selbst im Weg stehen. Es geht aber nicht nur in dem Zusammenhang unseres Briefes um die Brüder und Schwestern der Gemeinde in Rom. Ganz offensichtlich sagt Paulus zu der damaligen Zeit die göttliche Gerichtskatastrophe über Israel hereinbrechen. Wir wissen ja, 70 nach Christus ist dann Jerusalem zerstört worden und das Volk der Juden vollständig auseinandergerissen worden, dass sie in alle Völker und Nationen verstreut sind. Heute sehen wir eine Gegenbewegung, dass Gott nach seiner Verheißung dieses Volk wieder sammelt. Aber damals sah Paulus, wie das kam. Es war nicht nur Paulus allein, es waren andere auch, die das gesehen haben. Und das ist doch völlig klar, Kinder Gottes wissen mehr. Sie wissen, wenn eine Gerichtskatastrophe kommt, weil sie sich ankündigt. Und auch über Europa wird eine Gerichtskatastrophe hereinbrechen. So wie Europa sich antigöttlich verhält, hat es zur Folge, dass die Moral zusammenbricht, die Ethik zusammenbricht und damit auch Europa zusammenbricht. Und ein bisschen weiter nachdenken. Wie oft hören wir heute schon die Schreie nach dem starken Mann, der alles ordnet, der alles in Ordnung bringt, ohne dass man sich selbst korrigieren muss. Das führt nach der Bibel zu einem Antichristen, vielleicht sogar dem Antichrist. Und wenn ich ganz Europa betrachte, ob das Italien ist, ob wir das sind, ob das Frankreich ist oder aber auch Polen, Ungarn, überall der Ruf nach den starken Menschen, die alles ordnen, aber Gott wollen sie nicht nachfolgen. Es wird in einer Katastrophe enden. Da bin ich ganz sicher. Paulus wusste also, es gibt eine Katastrophe für Judäa. Ganz klar, wer Gott ablehnt, über den bricht das Gericht herein. Er dürfte mit Recht annehmen, dass auch sein Brief an die Römer in Abschriften nach Jerusalem und nach Judäa kommen würde. Und gerade für diesen Fall hat er auch diesen Satz geschrieben. Und es war ihm wichtig, Brücken zu bauen, einmal den judenchristlichen Gemeinden und den heidenchristlichen Gemeinden. Und übrigens, das haben wir heute auch wieder. Es wiederholt sich ja. Damals waren die judenchristlichen Gemeinden die starken Gemeinden und die heidenchristlichen die schwachen. Heute ist es genau andersrum. Heute sind ja die Juden, die heidenchristlichen Gemeinden die angeblich starken Und überall findet es statt, dass sogenannte messianische Gemeinden entstehen. Also die Situation ist ganz ehrlich ähnlich, und ich glaube ja auch, dass der Stab des Wortes Gottes wieder an die Judenchristen übergeht. Oder messianische Juden, wie man da auch sagen will. Also Paulus sagt, die Heidenchristen sollen die Judenchristen aufnehmen, und die Judenchristen sollen die Heidenchristen nicht geringschätzen und meinen, sie wären besser. Beide hatten ja eine Verantwortung für ihre Volksgruppe. Jakobus war verantwortlich, so haben wir es am Freitag betrachtet, für die Judenmission. Paulus war verantwortlich für die Heidenmission. Und deswegen sagt man Paulus der Heidenapostel. Aber Jakobus ganz klar Juda im Blick, auch Petrus am Anfang seines Wirkens und Johannes ganz klar die Judenchristen im Blickfeld. Paulus war es wichtig, deutlich zu machen, dass Christus beide, Juden und Heiden, zur Herrlichkeit Gottes aufgenommen hat. Und auch gerade für die Juden sollte wahr werden, was Paulus später in Epheser 2 schreibt, dass Christus die trennende Scheidenwand abgebrochen hat in seinem Fleisch, beide, sowohl Juden als auch Heiden, zu einem neuen Menschen geschaffen hat. Und dieser neue Mensch ist der Leib Christi, die Gemeinde aus Juden und Heiden. Das bedeutet aber nicht auf anderer Seite, dass die Heiden nicht Juden werden mussten und wir aber als Heiden auch einem Juden nie sagen dürfen, er muss jetzt Heide werden. Beispiel: Damals war die Frage der Beschneidung bei den Galatern ein ganz herausragendes. Muss der Heide sich beschneiden lassen, um so dem Volk Gottes zugetan zu werden? Zusätzlich zu dem Glauben an Jesus Christus war die Frage. Antwort: Nein, ist nicht notwendig. In den Jahrhunderten danach, nachdem die Heiden die Mehrheit waren, war dann die Frage, wenn ein Jude zum Glauben kommt, darf er dann seine Kinder noch beschneiden lassen, ja oder nein, also seine Jungs? Antwort: Das soll er. Natürlich soll er seine Jungs beschneiden lassen, denn sie gehören zu Israel. Aber diese unterschiedlichen Anweisungen dürfen nicht zur Trennung führen, und der Judenchrist darf nicht meinen, weil er beschnitten ist, wäre was Besseres wie der Heidechrist, oder umgedreht, der Heidechrist hätte mehr Freiheit wie der Judenchrist und wäre dadurch besser, weil er nicht beschnitten ist. Sondern jeder bleibt in seiner Ordnung, und doch ist es eins. Ganz ähnlich funktioniert es auch in einer Ehe. Beide sollen ein Fleisch sein, aber beide sind auch zwei Personen. Und wenn der eine meint, dem anderen seinen Willen aufzudrücken, das funktioniert nie. Geht nicht. Vielleicht für ein bisschen, aber es geht nicht. Zur damaligen Zeit hatten die Heidenchristen kaum Schwierigkeiten. Umso schwieriger aber war es umgekehrt. Und dazu lese ich nochmal in Galater 2 von Vers 11 einige Verse. Als aber Kephas nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, Paulus widerstand ihm ins Angesicht, dem Petrus, weil er durch sein Verhalten verurteilt war. Denn bevor einige von Jakobus kamen aus Jerusalem, Jakobus, Ältester der Gemeinde in Jerusalem, hatte er mit denen aus der Nation gegessen. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, da er sich vor denen aus den Beschneidungen fürchtete. Und mit ihm heuchelten auch die anderen Juden oder übrigen Juden, so dass selbst Barnabas, und das muss den Paulus tief enttäuscht haben, durch ihre Heuchelei mit fortgerissen wurde. Als ich aber sah, dass sie nicht den geraden Weg nach der Wahrheit des Evangeliums wandelte, sprach ich zu Kephas vor allen, also öffentlich hat er ihn zurechtgewiesen: Wenn du, der du ein Jude bist, wie die Nationen lebst und nicht wie die Juden, wie zwingst du denn die Nationen, jüdisch zu leben? Wir sind von Natur Juden und nicht Sünder aus den Nationen. Aber da wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Christus Jesus, haben wir auch in Christus Jesus geglaubt, damit wir aus Glauben an Christus gerechtfertigt werden und nicht aus Gesetzeswerken. Weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird. Wenn aber auch wir selbst, die wir in Christus gerechtfertigt zu werden suchen, als Sünder befunden wurden, ist dann also Christus ein Diener der Sünde? Das ist ausgeschlossen. Ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig, denn wenn die Gerechtigkeit durch Gesetz kommt, dann ist Christus ganz umsonst gestorben. Aus dem Grund bringt Paulus Christus in Verbindung mit der Beschneidung und schreibt, denn ich sage, dass Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrheit Gottes willen und um die Verheißung der Väter zu bestätigen. Ja, auf der einen Seite kein Gesetz, auf der anderen Seite vielleicht doch Gesetz. Wir verstehen diesen Satz nicht ganz so. Ein Judenchrist der damaligen Zeit und vermutlich auch heute versteht es viel besser. Wenn ich etwas über das Alte Testament höre, höre ich gerne, was die Brüder aus dem Judentum zu sagen haben. Die haben nochmal einen ganz, ganz anderen Blick drauf. Der Test, ob es wirklich Brüder sind, ist für mich dann, wenn ich die Gelegenheit habe, mit ihnen zusammen zu essen. Ich habe es ja hier schon gesagt, ich wiederhole es nochmal, Bruder Fruchtenbaum, bekannter Prediger aus den USA, ein Amerikaner, den sie aus Israel weggeschmissen, rausgebeten haben, also ausgewiesen haben, weil er Christ geworden ist, Jude, Theologe. Der hat einen Vortrag gehalten über einen Galaterbrief, frei vom Gesetz, und dann gab es Mittagessen, es gab Schweinegulasch. Da war ich mal gespannt. Wie ein Flitzebogen war ich gespannt. Und alles, was er vorher gesagt hat, lag für mich auf einmal auf dem Tablett. Wie verhält er sich jetzt beim Mittagessen? Und er hatte besonders die Geschwister und auch die Freunde aus den Juden begrüßt. Es waren also zu seinem Vortrag dort auch Juden anwesend. Situation wie der gute Petrus in Antiochia. Ganz spannend. Ich habe mich so gefreut und seitdem schätze ich ihn sehr, wie er der Erste war, der an der Gulaschkanone stand und sich so einen Teller Schweinegulasch hat auftun lassen. Und hat sich dann mitten in die Geschwister reingesetzt und nicht separat nur mit denen, die aus den Juden kamen. Die Bibel ist etwas Wunderbares. Man kann alleine an dem auch heute erkennen, was dahinter ist. Er hat demonstriert mit seinem Verhalten, er ist tatsächlich frei vom Gesetz. Und die Scheidewand zwischen Juden und Christen ist weggetan. Und es gibt keinen Unterschied mehr zwischen dem Judenchristen und dem Heidenchristen. Und er hat sich nicht besser gefühlt wie die Heiden und die Heiden haben sich nicht besser gefühlt wie er. Ich meine, dass es so ein bisschen Verehrung gab ihm gegenüber, weil er ein paar Bücher geschrieben hat, das ist menschlich, das finde ich überall, dazu braucht man nur kein Jude sein. Er hat das, glaube ich, nicht gewollt, so hatte er mir nicht den Eindruck gemacht, als er das gut fände. Aber so meint es tatsächlich Paulus und er argumentiert es auch theologisch. Paulus schreibt, Christus sei ein Diener der Beschneidung geworden und nicht des Gesetzes und das wollen wir beachten. Was heißt das? Das Gesetz kam erst 400 Jahre nach der Beschneidung. Wenn den Juden auch die Beschneidung wichtig blieb, weil sie von Abraham weitervermittelt wurde, von Gott an Abraham gegeben, und damit eine Zugehörigkeit signalisiert hat, so stützte sich der Jude in seiner Theologie doch vor allen Dingen auf das Gesetz. Und das tut er bis heute. Wenn heute eine Trennung zwischen Juden und Heidenchristen da ist, ist es das Gesetz. Ganz oft. Warum ist der Jude so stolz auf das Gesetz? Mit seinen 600 und, was auch immer, glaube ich, 13 Einzelgeboten. Mögen auch ein paar mehr oder weniger sein, aber über 600 sind es auf alle Fälle. Die er selbst nie im Leben halten kann, wirft er anderen vor. Warum ist er so stolz? Das hat etwas damit zu tun und damit betrifft es uns auch, dass der Jude stolz ist, der Israeli stolz ist darauf, dass Gott zu ihnen direkt gesprochen hat. Zu keinem anderen Volk sagt er, ihr seid das auserwählte Volk. Und damit als Nation gemeint. Keine Germanen, keine Kelten, keine Slawen, was auch immer, sondern zu Israel sagt er, ihr seid das auserwählte Volk, zu ihnen redet er direkt. Und dabei wird gerne verdrängt, dass es auch andere Menschen gab im Altertum, zu denen Gott direkt geredet hat und wo nichts steht, dass sie Israelis sind. Aber das Gesetz ist das, was die Trennung ausmacht in den Köpfen und bis heute oder heute auch wieder. Das, was ich sage, diese Frage, wer ist jetzt wichtiger oder nicht wichtiger, haben wir heute auch wieder. Ich war schon in Gemeinden, da hängt ein Schild aus Israel, wir sollen für Israel beten, das ist richtig, das ist biblisch. Und dann steht drunter, das Wichtigste in unserem Glaubensleben ist Israel. Ist hier einer hier, der dem zustimmt? Mit dem hätte ich gern hinterher ein Einzelgespräch. Weil für Israel betet, rettet nicht. Das Wichtigste in unserem Leben ist Jesus Christus. Das Wichtigste in unserem Leben ist Jesus Christus und nicht die Volkszugehörigkeit, denn die Volkszugehörigkeit oder das Gesetz rettet nicht. Also diese Auseinandersetzung, die wir heute auch in den Gemeinden wieder haben, die gab es damals auch. Und deswegen habe ich gesagt, ich predige darüber einfach mal, damit es deutlich wird. Israel denkt bis heute, Gott hat zu uns geredet, zu anderen nicht. Jetzt steht aber in Römer 10, Vers 4, dass Christus das Gesetzende ist. Und somit ist dieses Argument für einen Judenchristen, heute sagen wir messianische Juden, nicht mehr gültig. Und das war beim Fruchtenbaum so wunderschön zu sehen und das hat er auch bezeugt. Und das hat mir viel Freude gemacht. Christus ist auch nicht ein Diener der Juden geworden, davon sagt das Neue Testament nichts, sondern Christus ist ein Diener der Beschneidung geworden. So, und wo macht jetzt der Paulus den Unterschied? Wie gesagt, ein gesetzestreuer Jude weiß genau, was er meint. Der kannte nämlich sein Altes Testament und kennt es bis heute auswendig, bis aufs Komma und das Anführungsstrichel über den Buchstaben. Wenn man mal hebräische Schrift sieht, gibt es da ganz viele Punkte. Das haben die alle gewusst, wo welcher Punkt ist. Ich bin froh, dass es Computer guckt. Ich muss immer nachgucken, wo was steht, aber die wissen das auswendig. Also, über die Schneidung können wir was lernen. 1. Mose 17, da kommt es als allererstes mal vor. Und dort nennt sich Gott, Gott der Allmächtige, gleich in Vers 1. Und das geschieht zum ersten Mal in der Bibel, dass Gott sich vorstellt als der Allmächtige. Das bedeutet doch ganz klar, alles, was Gott dem Abraham jetzt verheißt, hat von vornherein den absoluten Stempel der Gültigkeit. Das ist quasi bestätigt, göttliche Bestätigung und hat ein Anrecht darauf, eine Forderung darauf, das absolut zu glauben, weil die Konsequenz Durchführung in der göttlichen Allmacht ausgedrückt wird und geschehen wird. Wenn Gott sagt, ich bin Gott, der Allmächtige, da gibt es keine Widerrede. Und dann lesen wir, dass als allererstes Gott den Namen Abram in Abraham umbenennt. Ich weiß nicht, ob sich da jemand schon mal Gedanken gemacht hat. Es ist gut, im Alten Testament auf Namen zu achten. Die hatten damals eine ganz andere Beziehung zu Namen, wie wir heute. Namen haben dort fast immer etwas bedeutet. Und Abraham heißt der erhabene Vater. Und Abraham heißt Vater einer Menge. Da kann ich mir drüber nachdenken. Erst ist Abraham der Vater von Isaak. Und dann ist Abraham ein Vater einer Menge. Und dann kriegte Abraham eine Verheißung und die wird dreimal hintereinander wiederholt. Ich lese es mal, 4, 5 und 6 in 1. Mose 17. Ich siehe, sagt Gott, das ist mein Bund mit dir. Du wirst zum Vater einer Menge von Nationen werden. Und nicht mehr soll dein Name Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn zum Vater einer Menge von Nationen habe ich dich gemacht. Und das dritte Mal, und ich werde dich sehr, sehr fruchtbar machen, und ich werde dich zu Nationen machen, und Könige werden aus dir hervorgehen. Also auch da eine Vielzahl der Nationen. Danach erst richtet Gott mit Abraham einen ewigen Bund auf, um ihn und seine Nachkommen ihr Gott zu sein. Das lesen wir in Vers 7. Es ist ganz bestimmt nicht zufällig, dass Gott der Allmächtige dem Abraham dreimal hintereinander die Vaterschaft einer Menge von Nationen verheißt und ihm erst dann den Bund der Beschneidung gibt. Wir erinnern uns daran, dass es heißt, ich will mir ein Volk sammeln, das kein Volk war, aus allen Völkern und Nationen. Und ich will Israel darum zur Eifersucht reizen. Steht übrigens alles im Alten Testament. Und wir merken, wie wichtig es ist, das Alte und das Neue Testament zu betrachten. Wenn jetzt der Apostel Paulus in Römer 15,8 und in den Versen 9 und 10 lauter Zitate aus dem Alten Testament folgen lässt, die alle einen Hinweis auf die Völkerwelt im kommenden messianischen Friedensreich sind, dem sogenannten Tausendjahrreich, so muss uns das als Fingerzeig dienen, wie die dreimalige Gottesverheißung im Zusammenhang mit der Beschneidungsbund zu verstehen ist. Aber was gilt denn für uns? Was gilt für uns, die wir Kinder Gottes sind, aus den Nationen oder Heiden, wie die Schrift sagt, aus allen Völkern gesammelt? Und was hat es mit der Beschneidung, mit diesem ewigen Bund zu tun, den Gott dem Abraham macht? In Kolosser 2, Vers 11 steht, in ihm, also in Christus, seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes in der Beschneidung des Christus. In ihm, wenn wir an Jesus Christus glauben, der ein Diener der Beschneidung ist, sind wir beschnitten, nicht äußerlich, sondern inwendig. Und wenn ich vorhin gesagt habe, es gibt das Gesetz des Christus, dann ist das auch eine Beschneidung von der Gesetzlosigkeit, haben wir es gemerkt? So hängt es ja zusammen. Wir sind Kinder Gottes und weil wir Kinder Gottes sind, sind wir anders wie die Welt. Wir haben einen anderen Stand wie die Welt. In dem Augenblick, wo der Herr uns angenommen hat, sind wir Kinder des lebendigen Gottes. Wir müssen es nicht erst werden. Halten wir für uns fest, wir sind Kinder des lebendigen Gottes. Unser Herz ist beschnitten und muss erst nicht beschnitten werden. Die Frage ist, wie bei den Juden auch, was machen wir daraus? Paulus hatte im Kephas gesagt, du, der ein Jude bist und das Gesetz nicht hältst und enthalten kannst, 613 Einzelgesetze, was willst du das auf einmal den Heiden auferlegen? Und dann habe ich zitiert, Christus ist das Gesetzesende, Römer 10. Also Christus, in Christus ist das gesamte Gesetz erfüllt. Und wir haben ein neues Gesetz bekommen und das ist das Gesetz der Liebe. Jesus sagt selbst, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Und von daher, lasst uns immer wieder nachschauen, was Christus uns vorgelebt hat und was das Neue Testament uns sagt, wie wir miteinander umgehen sollen. Und eins dieser Gebote ist tatsächlich der Umgang miteinander. Deswegen ist es dem Geist Gottes so wichtig, wie gehen wir miteinander um. Jetzt schauen wir uns mal durch die Reihen. Da sitzt alt und jung aus vielen verschiedenen Kulturkreisen auch zusammen und es spielt alles keine Rolle vor Gott und kann vor uns, bei uns auch keine Rolle spielen. Weil die Scheidewand zerrissen ist zwischen uns, unser gemeinsames Zentrum ist nicht, weil die Stühle hier so schön blau sind oder weil es warm ist oder was auch immer, das Äußere ist es auch nicht, sondern weil Christus Jesus unser Mittelpunkt ist, unser gemeinsamer Mittelpunkt. Und von dem her geht alles aus. Von dem geht alles aus. Und das ist die Bedeutung für uns heute, wenn es da heißt, Gott hat Christus für uns alle dahin gegeben, in Römer 8, Vers 32 oder Römer 10, Vers 12, kein Unterschied zwischen Juden und Griechen, denselben Herr von allem, von allen ist reich für alle. Oder 2. Korinther 5, Vers 15, denn er ist für alle gestorben. Oder aber 1. Timotheus 2, Vers 6, Christus Jesus gab sich selbst als Lösegeld für alle. Der Dienst Christi war also, der Diener der Beschneidung zu sein und damit der Diener der Juden und der Heiden. Er ist niemals Diener des Gesetzes, sondern Erfüller des Gesetzes, aber Diener der Beschneidung bedeutet, er hat auch für dich gelitten und für mich und für die Schuld der ganzen Welt, damit die Trennung zwischen Gott und den Menschen aufgehoben werden kann. Das ist die Bedeutung des Dienstes des Herrn Jesus an der Beschneidung. Dass der ewige Bund, den Gott mit Abraham gemacht hat, für dich und für mich auch gilt, wie auch für den Juden gilt und wo auch immer Menschen zum lebendigen Glauben an dich kommen. Dafür kam er, hat die Herrlichkeit des Vaters verlassen. Dafür hat er hier in Niedrigkeit gelebt. Keiner von uns ist, glaube ich, im Stall geboren, auch wenn einige sehr, sehr arm in ihrer Jugend waren. Keiner ist so verfolgt worden. Keiner ist so gestorben für die Schuld der ganzen Welt. Denn wenn wir sterben, sterben wir nicht, weil wir unschuldig sind, sondern weil wir schuldig sind. Der Sündesold ist der Tod. Und Jesus war ohne Schuld und Sünde, von daher hätte er damals schon ewig leben können. Hätte er nicht meine und deine Schuld auf sich genommen. Verstehen wir jetzt, was der Paulus den Römern schreibt, dass Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist? Das ist das Heilsversprechen Gottes für alle Menschen, die an Jesus Christus glauben und das annehmen für ihr Leben. Nicht das Gesetz, sondern Christus. Und damit haben wir das ganze Ding zugebunden. Was im ersten Augenblick vielleicht für uns so ein bisschen schwierig erscheint, wird auf einmal ganz einfach und vom Alten Testament her begründet. Paulus sagt nichts Neues hier, sondern er deckt auf. Und so haben die Menschen eine Wahlmöglichkeit, so haben die Menschen die Möglichkeit, ja zum Heilswillen Gottes zu sagen oder auch nein. Und genau da liegt die Verantwortung und da liegt die Sünde und da beginnt dann das Gericht. Wenn ich noch einen Schritt weiter gehe in unserem Glaubensleben, so ist es auch so. Sind wir dem gehorsam, was das Wort Gottes uns sagt? Leben wir das Wort Gottes? In aller Schwachheit? Oder wissen wir es besser? Ich habe es ja schon bekannt, ich gehöre ja zu denen, die meinen, die wissen, was gut für mich ist. Ich habe viel Not und viel Probleme immer wieder damit, dass ich mich bezähmen muss, dass ich mich einschränken muss, dass ich sagen muss, nein, Herr, dein Wille geschieht, nicht mein Wille. Aber man lernt es auch einen Schritt später. Schritt für Schritt. Aber dieses eigene Wege gehen macht uns so viel Not. Dieses eigene Wege gehen führt uns ganz, ganz oft in die Verzweiflung. Und jetzt kommt die frohe Botschaft. Jesus lässt uns nicht in der Verzweiflung. Er sagt, okay, du leidest für deine Schuld und deine Sünde, weil du mir nicht geglaubt hast. Aber wenn du umdrehen möchtest, ich bin da. Du kannst jederzeit umdrehen. Und wir haben es am Freitag betrachtet, Gott gibt ohne Vorwürfe zu machen. Ich habe noch niemals auf meinen Wegen erlebt, dass Gott mir hinterher was nachgetragen hätte, nach dem Motto, ich habe es dir gleich gesagt. Auf dieses, er hat es mir gleich gesagt, bin ich dann schon selbst gekommen. Das brauche ich ja nicht. Manchmal ist es ja so, wenn man sich ärgert über einen selbst, und dann kommt dann einer vorbei und sagt, habt ihr doch gesagt, das geht, Chef. Das braucht man gerade gar nicht. Gott ist so nicht. Sondern Gott antwortet, ich freue mich, wenn du umdrehst. Und so ist der Ruf Paulus, auch im Römerbrief, ihr gehört zusammen, geht nicht auseinander, streitet nicht, nimmt einander auf. Er hat vorgesorgt für sein geliebtes Volk, indem er gesagt hat, ihr Heiden seid mitverantwortlich für die Judenchristen. Aber bitteschön nicht, das ist das alleinige Thema und Sinn und Zweck der Gemeinde. Das hat mir auch mal einer gesagt. Sinn und Zweck der Gemeinde ist, den Juden zu dienen. Das ist falsch, wir dienen Christus. Aber da, wo wir Gutes tun können, sollen wir das den Geschwistern aus Israel machen. Der Reinhold kennt das, das lebt er sein ganzes Leben lang, hat auch einen guten Freund in Israel. Sind einige unter uns, die das ganz aktiv tun, dazu möchte ich ermutigen, aber das ist nicht das alleinige Thema. Es ist ein Thema. Der neben dir sitzt, den sollen wir im Blick haben auch. Vielleicht sogar zuerst. Gut, wohl allen Menschen zuerst des Glaubens genossen und die in der Ortsgemeinde sowieso. Interessant ist das noch glaubensmäßig zu betrachten. Einmal hat Gott mit dem Abraham für die Erfüllung der alttestamentlichen Verheißung gesorgt, denn Gott ist treu und Gott kann nicht lügen. Zum anderen konnten die Juden wegen der Verwerfung ihres Messias keine berechtigten Einwände bringen und das können sie bis heute nicht, wenn sie ehrlich sind, dass sie beiseite gestellt wurden und Gott in der Geschichte mit den Heiden weitergemacht hat. Denn Gott ist gerecht. Und wo ist denn der Knackpunkt für Israel? Als erstes haben sie den Herrn Jesus verworfen. Das musste so geschehen. Das kann ihnen keiner vorwerfen. Denn wäre Christus nicht gestorben, hätten wir alle noch unsere Sünde. Aber dann haben die Apostel in Jerusalem evangelisiert, mit Vollmacht, sind Zeichen und Wunder passiert. Und dann hat man sie auch unterdrückt. Und das letzte Zeugnis, was verworfen würde, das war der Stephanus. Interessant in dem Zusammenhang ist, dass Gott gewartet hat, bis das mit den Heiden losging, bis Stephanus tot war. Ist euch das schon mal aufgefallen? Stephanus wurde gesteinigt, der Paulus war dabei, hat Spaß dran gehabt, so sagt die Schrift, dann hat er die Gemeinde verfolgt, dann beruft Gott den Paulus und dann geht die Heidenmission los. Gott hat tatsächlich bis zum letzten Augenblick gewartet. Und das, was bedeutet das für unser Leben? Gott lädt uns ein, lädt uns ein, lädt uns ein. Aber er ist nicht von dir und mir abhängig. Wenn du absolut nicht willst, dann geht er weiter und macht seine Geschichte mit anderen. Sein Wort kommt auf alle Fälle zum Ziel. Das, was ich jetzt gesagt habe, ist für manchen nicht so schön zu hören, ist aber Wahrheit. An dem habe ich total rumgeknackt. Wenn ich einen Dienst nicht tun will, sucht sich Gott einen anderen, nachdem er mir lange nachgegangen ist. Das bedeutet nicht, dass er mich nicht lieb hat, sondern das bedeutet, er kommt auf alle Fälle zum Ziel. Und wenn ich endlich aufwache von meinem Schlaf und merke, ich sollte ihm doch gehorchen und ihm dienen, und dann reicht es ein einfaches Gebet, sagt, Herr, vergib, hier bin ich, gebrauche mich. Und dann hat er auch noch genug Dienste für mich. Aber wir finden das immer wieder, dass viele herrschen wollen und keiner dienen will. Aber doch nur im Dienst liegt Segen. Ich lese nochmal Apostelgeschichte 7, 58 und 59, da steht es mit dem Stephanus. Und als sie ihn aus der Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes mit Namen Saulus. Und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und als der Herr Jesus seinen Geist aufgenommen hat, nahm er den Geist Gottes von dem Volk Israel. 2000 Jahre. Wir sehen heute, wie sich das ändert wieder. Heute gibt es Israel wieder. Gott sammelt sein Volk aus allen Völkern und Nationen, im Alten Testament verheißen. Es gibt heute Menschen aus Israel, die glauben an den Herrn Jesus Christus. Sie werden dafür abgelehnt und verfolgt. Aber wir sehen, das, was damals geschah in der Apostelgeschichte in Richtung Heiden, geht wieder zurück in Richtung Israel. Und deswegen bin ich zutiefst überzeugt davon, dass das ein weiteres Zeichen ist, dass der Herr Jesus bald wiederkommt. Wir dürfen so als geliebte Kinder Gottes und Diener unseres Gottes leben und Jesus Christus als Heiland der Welt verkündigen, weil er den Dienst an der Beschneidung getan hat und dem Abraham versprochen hat, aus vielen Völkern und Nationen. Viele Völker und Nationen werden sich auf Abraham berufen, so auch wir, denn Abraham ist der Vater des Glaubens. Amen.